Der Brunsbüttler Rathauscast mit Bürgervorsteher Michael Kunkowski und Bürgermeister Martin Schmädje.
Hallo liebe Brunsbüttlerinnen, liebe Brunsbüttler, hier ist wieder Ihr Rathauscast aus dem Rathaus Brunsbüttel. Nach längerer Pause melden wir uns wieder. Ich sitze hier zusammen im Bürgermeisterzimmer mit natürlich meinem Bürgermeister.
Moin Michael.
Moin Martin. Mit der Technik, Kerstin. Schön, dass du wieder dabei bist, Jörg. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue. Meine Stellvertreterin ist heute hier. Hallo Evelyn, schön, dass du da bist.
Moin Michael.
Ja, nach längerer Pause mal wieder den Rathauscast.
Naja, die längere Pause hatte ja ihren Grund. Ne? Nachdem wir nicht notgedrungen, das haben wir auch gut hinbekommen, im August oder Anfang September einen Rathauscast ohne dich, Kuno, machen mussten, weil du kurzfristig ausgefallen bist, freue ich mich sehr, dich heute wieder so gut unterwegs bei uns begrüßen zu dürfen. Und ja, seit dem 1. Januar hast du deine Amtsgeschäfte sozusagen wieder aufgenommen. Und ich glaube, darüber freuen wir uns alle sehr, dass du deinen Ausfall gut überstanden hast. Aber erzähl doch mal mit ein paar Worten, wie das gewesen ist.
Also 1. November, nicht 1. Januar.
1. Ach so.
Alles gut, aber es ist schlimm. 1. November möchte ich gerne wieder hier in Brunsbüttel meine Amtsgeschäfte als Bürgervorsteher aufnehmen, komplett. Ja, so eine Bypass-Operation, das ist besonders prickelnd. Jeder, der das schon mal durchgemacht hat, der weiß, wie das ist. Vor allen Dingen, wenn sie dir das Sternum aufsägen und das langsam alles wieder zusammenwachsen muss. Aber es ist alles gut verlaufen und ich hoffe, dass meine Pumpe jetzt bis zum Ende meiner Tage vernünftig funktioniert. Und ich werde auch ein bisschen danach leben, dann ist das natürlich ganz klar. Aber ich habe mich natürlich auch sicher aufgehoben gefühlt im UKE in Hamburg. Und ich wusste auch, dass es hier in Brunsbüttel nicht nur bei dir sowieso läuft, aber ich wusste auch, dass die Amtsgeschäfte, die ich sonst hier übernehme als Bürgervorsteher, in allerbesten Händen wäre. Und deswegen freue ich mich eben, Evelyn, dass du das als meine Stellvertreterin so nett übernommen hast und mit allen, mit denen ich spreche, nur positive Resonanz, wo du gewesen bist.
Ja, das kann ich eigentlich so bestätigen. Hat sich nahtlos eingeführt, sehr engagiert und auch die Ratsversammlung Ende September, die hat sie so abgehalten, als wenn sie es eigentlich noch nie anders gemacht hat. Also insofern auch von mir ein großes Dankeschön. Wie hast du dich dabei gefühlt, Evelyn?
Ja, zu Anfang ein bisschen komisch, sage ich ganz ehrlich, weil ich ja so von jetzt auf gleich reinspringen musste und zu der Zeit ja ganz viele neue und wichtige Ereignisse in Brunsbüttel stattfanden, angefangen vom Blaulichttag, dann über die Vereidigung der Soldaten. Das war für mich natürlich auch erstmal neu und da hatte ich schon ein bisschen Herzklopfen, weil ich einfach auch nicht im Prozess drin war, so deutlich. Aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt und ja, ich mach's gerne und das weißt du ja, Michael, dass ich zur Verfügung stehe, wenn es sein muss.
Deswegen fühle ich mich absolut zufrieden und gut aufgehoben hier auch in diesem Ehrenamt. Und alle, die das jetzt hören, können natürlich auch sagen, das ist ein tolles Ehrenamt und ich glaube, du kannst das bestätigen, auch wenn man mal ab und zu ins kalte Wasser geworfen wird. Man kann trotzdem, wenn man sich kurz einarbeitet, auch dieses Ehrenamt mit viel Herzblut und viel Liebe und auch mit viel Kommunikationsbereitschaft ausüben. Und ich glaube, da bist du auch genau die Richtige dafür. Ja, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir.
Danke. Es ist, wie gesagt, für mich selbstverständlich.
Und da würde ich mich anschließen wollen, weil das, was wir hier Tag für Tag im Prinzip auch produzieren, nicht hervorragende, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Hauptamt, zwischen dem Bürgermeister und Ehrenamt, ich glaube, das würden sich manche andere Kommunen eben wünschen. Und das klappt eben auch nur, wenn man miteinander redet und wenn man ordentlich miteinander umgeht. Und das bekommen wir eigentlich ja fast immer hin. Bürgermeister bekommt ab und zu mal einen Schlag ins Genick. Das ist dann verdient. Naja, und wenn wir die Gelegenheit mal aufgreifen, November ist der Monat der Männergesundheit. Gut, so ein Herz-Kasper sozusagen kann jeden treffen, aber ich sag mal, letztendlich muss man ja mal darauf hinweisen, dass Männer in der Vorsorge ein bisschen schlampiger unterwegs sind als Frauen. Vielleicht spiegelt sich das auch in der deutlich kürzeren Lebenserwartung wieder. Also mich hat es auf jeden Fall motiviert. Ich habe einen Termin bei meinem Hausarzt im hausärztlichen Versorgungszentrum am Kanal gemacht, habe einmal ein Belastungs-EKG gemacht, so eine Sonographie, so ein Ultraschall des Herzens und er hat gesagt, ich kann auch ein bisschen mitlaufen. Aber trotzdem muss man natürlich auch ein bisschen damit leben, ne? Also danach leben. Ich bin ein absoluter Genussmensch. Ich mache von allem immer gern und auch ein bisschen mehr. Aber das zahlt sich dann eben auch aus. Die Quittung bekommt man früher oder später. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Und gestern im Konzert des Mobilen Musikchors im Elbe-Forum, kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, da traf ich Dr. Thomsen und er wies auch nochmal hin auf den Diabetestag am 15. November. Da gibt es einen Infostand bei Frauen im LF-Zentrum und ja, informieren, vorsorgen. Ich bin auch von jetzt auf gleich damit konfrontiert worden. Du hast Diabetes 2. Das ist nämlich genauso eine Folge, wenn man immer gut gegessen hat und gut gelebt hat und auch ein paar Kilo zu viel hat und sich zu wenig bewegt, dann ist das die zwangsläufige Konsequenz. So. Und damit muss man dann klarkommen. Aber das zum Thema Gesundheit. Ich glaube, damit haben wir das abgehandelt.
Kompetenz mit Evelyn hier, die früher als Lehrschwester Krankenhaus tätig war, viele Krankenschwestern ausgebildet hat. Du hast gleich, als wir uns das erste Mal gesehen haben, gleich auf einige Dinge hingewiesen. Bin ich dir sehr dankbar drüber. Und du weißt genau, glaube ich, was man beachten muss. Aber wir Männer sind da eben ein bisschen fauler, das ist leider so. Aber wenn man denn jetzt lernt, in sich hineinzuhören, dann hat man vielleicht auch irgendwann mal Glück, dass man vielleicht bestimmte Dinge, die man rechtzeitig herausbekommt.
Ich sag immer zu meinem Mann, sei schlau, hör auf deine Frau, ne?
Den werde ich mal mitnehmen.
Ja, Gesundheit ist das höchste Gut, kann sich keiner mit Geld kaufen und deswegen denke ich, finde ich es auch ganz richtig, dass wir es hier mal angesprochen haben. Aber jetzt soll es auch gut sein. Ich hoffe, alle, die uns zuhören, dass sie alle gesund bleiben, dass sie hier an Veranstaltungen in Brunsbüttel teilnehmen können und jederzeit, wenn sie mal in sich reinhören, ein komisches Gefühl haben, dann auch ihren Hausarzt aufsuchen. Das kann ich nur als Appell nochmal weitergeben. Gut, dann haben wir natürlich eine Sache, die ganz Brunsbüttel im Moment bewegt. Der Brand der Pauluskirche in der Nacht, Halloween-Nacht. Komisch, dass es ausgerechnet da passieren musste und tragisch auch für unsere Kirchengemeinde ganz bestimmt. Ich sehe Peter Martin da immer noch mit Tränen in den Augen. Sein Gotteshaus, das er schon seit über 30 Jahren betreut, liegt ziemlich in Schutt und Asche. Das ist natürlich eine Katastrophe, ist einsturzgefährdet. Die Auswirkungen auf die Kirchengemeinde und auf die Dinge, die dort stattfinden, sind noch gar nicht ganz klar. Wir, und da Martin, glaube ich, wirst du mir recht geben, versuchen seitens der Stadt alles, die Veranstaltungen, die dort stattfinden sollten, Tensing und was dort alles ist, die im Gemeindehaus auch stattfinden, dass wir denen irgendwie helfen können hier mit Räumlichkeiten. Aber da bist du, glaube ich, im Dauerdialog mit der Kirchengemeinde und auch mit dem Pastor Martin.
Ja, im Dauerdialog wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber wir sind im Dialog. Die haben ja im Moment auch genug mit sich selbst zu tun. Tensing ist ein gutes Stichwort. Sowohl die Übungsabende als auch das Konzert sind schon gesichert. Da hat unsere Bauamtschefin schon Räumlichkeiten angeboten. Ich habe auch angeboten, dass in Abstimmung mit Babette Bichmann, der Schulleitung der Grundschule West, dass wir den Adventsbasar auch in der Boje-Realschule durchführen können. Aber letztendlich obliegt das natürlich der Entscheidung des Kirchengemeinderates. Und wie gesagt, die haben im Moment natürlich andere Sorgen. Und wir wissen alle, dass es deutlich schwieriger ist, eine Veranstaltung an einem fremden Ort zu organisieren und auch aufzubauen. Insofern warte ich da noch auf eine Rückmeldung. Aber das soll eben symbolisieren, dass wir natürlich moralisch jegliche Unterstützung geben, die es nur gibt, wenn wir mit Räumlichkeiten aushelfen können. Immer gern, aber auch Pastor Martin. Wir kennen ihn alle, positiver Typ. Und er sagt, er ist guter Dinge, dass sie das Gemeindehaus schon bald wieder nutzen können. Da sind schon Trocknungsgeräte aufgestellt. Und insofern bleiben wir im Gespräch.
Nichtsdestotrotz vielleicht auf diesem Wege nochmal einen Spendenaufruf an alle, die der Kirchengemeinde unter die Arme greifen wollen. Setzen Sie sich direkt mit der Kirchengemeinde, mit Frau Delventhal oder auch mit Pastor Martin in Verbindung und dann kommt das Geld dort, was Sie spenden möchten, dort richtig an, um unsere schöne Pauluskirche vielleicht in ein paar Jahren wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Ob es so schnell geht wie bei Notre Dame, das wage ich zu bezweifeln. Aber trotzdem hoffe ich, dass es noch in absehbarer Zeit mittelfristig zu einem neuen Gottesdienst in der Pauluskirche kommen wird. Ja, Martin, Haushalt, mal wieder was ganz Bodenständiges. Vielleicht da noch mal ein, zwei Worte dazu. Haushaltskonferenz ist gewesen, während meiner Krankheit, weiß ich. Ja. Und gestern wurde im Hauptausschuss über den Haushalt berichtet. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen.
Ja, wir haben den Haushalt 26, wie in jedem Jahr, das Verfahren gestartet, haben die Haushaltskonferenz durchgeführt. Die Verwaltung hat einen Haushalt vorgelegt, der wie in jedem Jahr stark defizitär ist. Auch für 26 weist er ein Defizit von rund 10 Millionen Euro auf. Das ist, ich sag mal, hat schon fast Tradition. Nee, das ist und bleibt ein sehr ernstes Thema. Mich persönlich nervt es natürlich so ein bisschen, weil ich sage immer, das einzig Beständige, was unser Haushalt zu bieten hat, ist eben, dass in jedem Jahr ein Scheck daherkommt, der uns den Haushalt auch rettet. Das ist auch in diesem Jahr so. Wir werden, wenn nichts mehr dazwischen kommt, das Haushaltsjahr 25 mit einem positiven Ergebnis abschließen. Auch in 24 und 23 haben wir nur ganz minimale Unterschüsse eingefahren. Aber wir haben das Thema Haushalt intensiv in der Haushaltskonferenz diskutiert und der Hauptausschuss hat in seiner gestrigen Sitzung eben einstimmig den Haushalt beschlossen oder schlägt der Ratsversammlung vor, entsprechend zu beschließen. Und das ist auch ein gutes Signal, dass über alle unterschiedlichen Meinungen hinweg eben dieses Werk auch einstimmig verabschiedet wird. Das heißt, wir tragen es alle gemeinsam und ja, Haushaltskonsolidierung ist natürlich immer ein Thema, aber wenn wir feststellen, dass wir der Inflation oder im Prinzip auch den Tarifabschlüssen gar nicht so schnell hinterherlaufen können und dass unser Haushalt eben auch so viel Einsparpotenzial gar nicht bietet, weil wir eben Aufgaben erfüllen müssen, wo wir uns nicht aussuchen können, das machen wir oder das machen wir nicht. Oben drüber steht eben, man muss sich grundsätzlich mit der Finanzierung der Kommunen auseinandersetzen. 25% der Aufgaben liegen bei den Kommunen. Wir bekommen aber nur 15% der öffentlichen Mittel. Da liegt der Hase im Pfeffer begraben. Und wenn Bund und Land nicht schaffen, das zu ändern, dann fahren wir den Laden gegen die Wand. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja, ein Dauerthema, was uns betrifft, ist selbst das Sondervermögen, was aufgelegt worden ist und das Geld, was in das Land fließen soll aus dem Bund, wird ja auch nur kleckerweise hier die Kommunen erreichen. Der Aufgabenwust ist so groß, wir können uns nur glücklich schätzen, dass wir hier funktionierende Schulen haben, vernünftige Sportanlagen, nicht wie in anderen Gemeinden, dass der Putz von der Wand bröckelt, sondern da, glaube ich, hat die Ratsversammlung und Evelyn, du wirst mir da auch recht geben, ja, immer rechtzeitig dafür gesorgt, dass wir hier gut ausgestattet sind. Aber ich glaube, in anderen Gemeinden sieht das noch schlimmer aus. Aber wir haben eben auch die Transferleistungen, die uns sehr viel drücken. Und unser Haushalt ist eben nur minimal verschiebbar in bestimmten Dingen. Und da sagst du schon ganz richtig, im Moment sind wir ziemlich abhängig auch von Leistungen, die der Bund und das Land uns und der Kreis zur Verfügung stellt. Aber wenn wir uns mit neuen Aufgaben überziehen, dann wird irgendwann auch mal der Topf noch leerer sein, als er jetzt schon ist.
Wir können froh sein, dass wir auch dort an einem Strang ziehen und eben sagen, das, was möglich ist, eben auch investieren. Einbremsen lassen wir uns halt nur von der Kommunalaufsicht, ob das so richtig ist, was sie tun. Darüber kann man auch diskutieren, aber da sind wir auch im guten Austausch. Also ich finde, jeder Euro, den wir in unsere Infrastruktur investieren, ist gut investiert. Du hast es gesagt, Michael, hier die Kommunen, die eben gesagt haben, wir sparen. Da stehen die jetzt vor einem Scherbenhaufen mit abgerockter, runtergerockter Infrastruktur und wir sind Gott sei Dank relativ gut davor. Und letztendlich muss man auch sagen, Investitionen, ja, die sind kreditfinanziert, aber wir haben eine kaufmännische Buchführung, wir haben die DOPIC und wir finanzieren diese Investitionen langfristig. Und da würde ich sogar von einer Generationengerechtigkeit sprechen und sagen, wir hinterlassen diesen Haufen Schulden nicht der nächste Generation, sondern jede Generation trägt ihren Anteil eben daran. Wenn wir eine neue Schule bauen und die 70, 80, 100 Jahre halten sollen, dann muss auch über diesen Zeitraum entsprechend, müssen die Lasten verteilt werden. Also insofern, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Das Problem ist natürlich, dass die Zinsen erwirtschaftet werden müssen und dass wir das nicht hinkriegen aus eigener Kraft. Aber ja, wir haben am Anfang darüber gesprochen, woran das auch liegt.
Ja, gut. Haushalt wichtig. Wir haben aber gestern noch eine Entscheidung im Hauptausschuss getroffen. Ganz kurz nochmal, war nicht irgendwie ein Teil, aber trotzdem, der Zivilschutz ist, glaube ich, aufgrund der weltpolitischen Lage ein großes Thema, was auch in die Kommunen runtergebrochen wird. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was Ziel war, was für Aufgaben wir zu erfüllen haben, was uns auch ins Aufgabenheft geschrieben worden ist und wie dann nachher dieser Stellenplan, der um eine Stelle jetzt erweitert wird, besetzt werden soll.
Ja, das mache ich sehr gern. Ich hatte ja schon seit Ende Mai immer wieder darüber berichtet, wie sich die Dinge entwickeln. Damals war ich zu einem Bürgermeisterseminar und da wurde eben über das Thema Zivilschutz lang und breit eben auch referiert und da wurde uns schon mal das Pflichtenheft sozusagen mündlich mit auf den Weg gegeben, was eben auf die Gemeinden, auf die Kommunen zukommt. Nach dem Kalten Krieg ist ja im Prinzip die komplette Infrastruktur zurückgebaut worden. Keiner hat sich hier vorstellen können, dass wir nochmal in so eine Situation kommen. Aus heutiger Sicht war das natürlich ein Fehler. Wir können uns eigentlich freuen, dass wir hier als Kernkraftwerkskommune noch unser Sirenennetz intakt und funktionsfähig haben. Naja, Brunsbüttel, exponierte Lage, größtes Industriegebiet, Eingang, Einfahrt zum Nord-Ostsee-Kanal, Unterelbe, und. Ich könnte gar nicht aufhören, was wir hier so an besonderer Infrastruktur haben. Ist natürlich, wäre im Krisenfall natürlich auch von besonderer Bedeutung für Leute, die uns nicht so gern haben. Insofern war mein Vorschlag an die Politik eben eine Stelle zu schaffen, die sich explizit mit dem Thema Katastrophen und vor allen Dingen auch Zivilschutz beschäftigt und dort eben konzeptionell das aufarbeitet, was an Wissen auch in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen ist. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass auch hier der Hauptausschuss meinem Vorschlag einstimmig gefolgt ist. Wir haben jetzt im Hauptausschuss nochmal eine Stellenbeschreibung vorgelegt, was dann dieser Mensch tun und machen soll. Und wir werden jetzt kurzfristig da in die Stellenbesetzung gehen, damit wir loslegen können. Denn kurz vor der Sitzung in der letzten Woche gab es entsprechende Post aus dem Innenministerium mit einem über 100-seitigen Pflichtenheft sozusagen. Und schon bis Ende des Jahres sollen wir bestimmte Sachen beginnen und anstoßen. Und wie gesagt, da ist keine Zeit zu verlieren. Ich will das Thema nicht dramatisieren, aber wir müssen uns ernsthaft damit beschäftigen und wir können da auch nicht sagen, wir verlassen uns darauf oder wir warten, was der Kreis macht oder was das Land sagt, sondern wir müssen hier für uns unsere Hausaufgaben machen, damit wir für die Menschen hier in unserer Stadt bestmöglich aufgestellt sind. Und lass mich dazu gleich noch ergänzen, das Thema, das müssen wir auch ehrenamtlich bespielen. Das heißt, wenn wir entsprechende Strukturen aufbauen, dann wird man das nicht hauptamtlich durch die Verwaltung lösen können. Das wird auch die Feuerwehr nicht leisten können, weil die wird andere Aufgaben haben. Da sind wir selbst gefordert. Und das Thema Vollkasko-Mentalität, wenn bei mir das Handy nicht funktioniert, na gut, dann kann ich die Stadt nicht anrufen, aber dann müssen die mir eine Steckdose bringen, damit ich mein Handy aufladen kann. Das wird es in diesem Zusammenhang zumindest nicht geben zukünftig.
Ich glaube auch, wir suchen uns jetzt genau die Spezialisten, die uns auf Katastrophe und Zivilschutz hinweisen, die Schwachpunkte benennen, aber auch die Stärken, die wir hier in der Stadt haben, wo wir uns aufstellen können, wo Sammelpunkte sind. Und ich glaube, das ist eine gute Stelle, eine wichtige Stelle. Und da wir sehr frühzeitig unterwegs sind, bekommen wir sicherlich auch Fachleute oder den Fachmann, die Fachfrau, die wir brauchen, um uns tatsächlich hier sicher aufzustellen. Und ich glaube, dann kann auch sich jeder Bürger und jede Bürgerin irgendwann an diese Person wenden oder auch hier an das Rathaus wenden und kann auch fragen, was passiert in einem Krisenfall, wo kann ich hin, was muss ich selber tun, aber was kann auch das Ehrenamt tun, um dort zu unterstützen. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Und ich bin froh, dass der Hauptausschuss das einstimmig beschlossen hat und wir kriegen es ja sicherlich nochmal irgendwie in die Ratsversammlung und dort denke ich, wird das auch dann vielleicht irgendwann einmal nochmal Thema werden, aber dann wissen wir auch, um was es geht.
Also Michael, da wird diese Stelle verschwinden im Stellenplan der Stadt. Dort wird natürlich nochmal abschließend darüber beschlossen Ende November. Aber lass mich abschließend vielleicht zu diesem Thema auch sagen, dass, und das ist auch keine Panikmache, informieren Sie sich im Internet, gucken Sie beim Bundesamt auf die Seite. Das fängt damit an, dass jeder seine Vorräte vielleicht mal überprüft und sagen, was habe ich überhaupt zu Hause? Wie lange könnte ich damit klarkommen? Ich sag mal, zumindest in der Woche kann ich ja mal machen, was ich will, weil Bettina in Rendsburg lebt und so. Und ich sag mal, wenn ich in meinen Kühlschrank gucke oder in meinen Vorratsschrank, da steht auch nicht viel drin. Also ich müsste mich auch mal an die eigene Nase fassen und sagen, ja okay, wir sollen eigentlich Vorräte zu Hause haben für 10, 14 Tage. Und dann, ja, dann wird das schon logistisch eine Herausforderung. Und vor allen Dingen, Vorräte zu essen, zu trinken, nicht nur Toilettenpapier. Und ich will damit wirklich keine Panik machen. Gut.
Medikamente ist eine ganz wichtige Geschichte, gerade wenn man für chronisch Kranke oder so, dass die also einen klitzekleinen Vorrat zu Hause haben.
Das ist nochmal ein guter Hinweis, Evelyn.
Danke,
ja. Ja.
Gut, wollen wir aber auch nicht zu schwarz malen. Wir haben natürlich auch noch einige Dinge vor der Brust hier, auch in der nächsten Zeit. Aber auch positive Dinge, die mich sehr freuen. Wir haben am 26.11. die Seniorenweihnachtsfeier, die Stadt immer noch ausrichtet.
Ja.
Im Elbe-Forum freue ich mich auch wieder sehr drauf, dass wir wieder ein volles Haus haben mit unseren Seniorinnen und Senioren und mit den Begleitpersonen, die da sind. Wird bestimmt wieder eine nette Sache. Wir haben am 17.11. schon eine Besichtigung der Energiebaustelle. Auch eine wichtige Sache, glaube ich, wo wir mit der Ratsversammlung hingehen und uns mal den Sachstand angucken. Da sind da so oft Termine, die wir noch vor uns haben. Aber es gibt auch noch verschiedene andere Termine und ganz weit in die Zukunft geguckt, naja, mittelfristig, sage ich mal, bis zum Januar. Auch da werden wir wieder im Januar 2026, am 24. Januar, unser Neujahrsball feiern. Das will ich hier schon mal ganz kurz ansprechen. Wir sind in den letzten Zügen der Vorbereitung und da kommt immer mal was Frisches, vielleicht bis zum letzten Tag. Aber ich freue mich sehr drauf, dass wir das wieder machen können.
Ja, da zauberst du mir doch ein Lächeln ins Gesicht. Ne? Unser Neujahrsball, den wir nun ja schon einige Male haben feiern können, der erfreut sich ja immer großer Beliebtheit. Und ja, ich freue mich auf dieses Fest und ja, wollen wir mal gucken, was passiert. Wir gehen irgendwann Anfang Dezember in den Vorverkauf, wie du schon sagtest, die letzten Vorbereitungen laufen, aber dazu kann man vielleicht sagen, gestern sagte mir der Stadtmanager hier, seine Flyer sind da, wir geben ja auch in gedruckter Form vor Weihnachten immer nochmal so ein Programmheft raus, was ist hier los vor Weihnachten, weil im Brunsbüttel ist ja nichts los, man muss sich ja zu Tode langweilen, nagel mich jetzt nicht auf die genaue Zahl fest, aber es sind auf jeden Fall bis Weihnachten über 50 Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann, die öffentlich sind. Und ich finde, ich glaube, so langweilig ist unsere schöne Stadt gar nicht.
Ich glaube auch, man muss auf das mal tatsächlich mal benennen, denn ab und zu schlägt er mal entgegen, hier im Brunsbüttel wäre nichts los, aber hören Sie sich an, was der Bürgermeister gesagt hat, ist tatsächlich 50 Veranstaltungen bis Weihnachten, das ist schon eine ganz große Zahl und der auf dem Weihnachtsmarkt mit der Eisstockschießbahn freue ich mich auch ganz besonders auf dem Rathausplatz. Das wird schon ganz nett werden. Und man sieht Leute aus nah und fern, die hierher kommen. Brunsbüttel ist jetzt auch hier in Dithmarschen ein Punkt, den man immer wieder anlaufen kann, wo es hier tolle Veranstaltungen gibt.
Ja, Weihnachtsmarkt kann man sich schon mal auf dem Kalender notieren, auch ohne Flyer, 2. und 3. Advent oder jeweils am Samstag und Sonntag, diese Adventswochenenden auf dem Rathausplatz, so wie im letzten Jahr.
Genau, das ist auch, glaube ich, super angekommen.
Das ist super angekommen, ja.
Ja, wir haben über viele Dinge gesprochen, wichtige Dinge kritisch, aber auch ein paar Dinge für die Zukunft besprochen, die da kommen. Meine Liste ist jetzt abgearbeitet. Ich gucke hier gerne nochmal in die Runde. Martin, Evelyn.
Also Evelyn, vielleicht noch zu unserem hausärztlichen Versorgungszentrum. Du als Aufsichtsratsvorsitzende, wie läuft es da aktuell?
Also da läuft es aktuell eigentlich im Grunde sehr gut. Was wir immer noch hoffen, dass sich noch ein weiterer Allgemeinmediziner oder Internist vielleicht bewirbt. Wir, unsere Ärzte, die jetzt neu dazugekommen sind, machen sich sehr gut. Sie kriegen nur positive Rückmeldungen. Und wir würden uns freuen, wenn sich vielleicht der eine oder die andere vielleicht noch entscheiden könnte, bei uns tätig zu werden. Wir sind ganz offen, auch was die Fachrichtung angeht. Wenn da jemand besondere Interessen haben sollte im hausärztlichen Bereich, wäre das sicherlich machbar. Und ja, dadurch, dass die Budgetierung jetzt im Fluss ist, das heißt, dass sie nicht mehr die Budgetierung so festgesetzt ist, sind wir guter Hoffnung. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeiten und ja, wünschen uns einfach noch Verstärkung.
Also ich als Patient kann sagen, ich fühle mich da immer sehr gut behandelt und aufgehoben.
Ja, ich kriege auch in der Regel nur positive Rückmeldungen. Das ist ja immer so das Problem. Zu Anfang hatten wir es sehr holprig, weil wir haben in der Corona-Epidemie praktisch geöffnet, weil es geplant war. Und insofern war der Beginn ein bisschen holprig und zu Anfang war auch noch nicht alles rund, aber inzwischen muss ich sagen, was das Team angeht, haben die sich zusammengefunden. Es herrscht eine ganz positive Stimmung dort und ja, wir können eigentlich nur so weitermachen. Und ich denke immer wieder, wenn ich dann so in anderen Orten höre, wie schwierig die ärztliche Versorgung ist, können wir sagen, trotz allem, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich glaube nach wie vor daran, dass das die einzig mögliche Versorgung sein wird. Natürlich ist es sehr schön, wenn sich einzelne Ärzte auf den Weg machen und selber eine Praxis eröffnen. Aber ich glaube, der Trend, was die Zukunft angeht, ist wirklich das medizinische Versorgungszentrum, weil sich einfach die Lebensplanung der hauptsächlich Ärztinnen doch entscheidend verändert hat zur Vergangenheit.
Ja, wunderbar. Das hört sich doch gut an. Jetzt muss sich dieses Zentrum nur noch zu einer Gelddruckmaschine für den städtischen Haushalt entwickeln.
Wir werden schon froh, wenn sie schwarze Zahlen schreiben.
Ja, genau. Ne? Also ein bisschen Spaß muss sein. Ne? Also auch wenn das Thema ernst ist. Aber vielen Dank für das Statement. Und ja, hier, mein Zettel ist auch leer. Du siehst, ich habe gar keinen vor mir liegen.
Nee, du hast alles im Kopf.
Michael, das muss ich nochmal loswerden. Was mir fehlt, ist eigentlich, dass wir nie noch den gespielten Witz zum Schluss haben mit unseren Moped-Touren. Die finden ja nun in diesem Jahr nicht mehr statt, weil du hast dein Motorrad verkauft. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da mal drüber gesprochen haben. Michael ist jetzt stolzer Wohnmobilbesitzer und ist damit auch tüchtig unterwegs. Und ich habe ja jetzt auch einen Wohnwagen. Insofern bewegen wir uns weiterhin parallel, auch wenn ich mein Motorrad noch nicht abgegeben habe, sozusagen.
Ja, so ein bisschen Wehmut ist immer noch dabei. Ja. Wir waren jetzt im Elbsandsteingebirge und da fahren sie immer noch durch das Elbsandsteingebirge, die Motorradclubs, die Motorradfahrer. Meine Frau hat schon ab und zu gesagt, du hast immer so einen wehmütigen Blick, wenn denn so eine Corona-Motorradfahrer, die Serpentinen im Elbsandsteingebirge hochgefahren ist. Ja, es geht mir immer noch schwer ab. Aber man hat nur einen Hintern, auf dem man sitzen kann. Und wir haben den Hund. Ich möchte gerne noch ein bisschen mehr sehen von Deutschland und deswegen das Wohnmobil. Und dann muss ich eben weiter wehmütig hinter den Motorrädern hergucken. Das ist dann eben so. Ja, liebe Brunsbüttlerinnen, liebe Brunsbüttler, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Das war ein Rathauscast nach langer Pause mal wieder aus dem Rathaus. Ich hoffe, es waren interessante Themen für Sie, für euch alle da draußen dabei. Ich hoffe, dass wir nicht wieder so lange warten müssen bis zum nächsten Rathauscast. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Evelyn, bei dir, dass du da gewesen bist und auch mal aus deinem Gefühlsleben als stellvertretende Bürgervorsteherin berichtet hast. Freue mich sehr und weiß immer eine sehr, sehr, sehr tolle Vertretung. Vielen herzlichen Dank nochmal. Ich bedanke mich bei der Technik. Martin, herzlichen Dank und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn das wieder heißt, der Rathauscast aus Brunsbüttel ist wieder online. Ich würde mich sehr freuen. Also vielen Dank und von mir tschüss.
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 Rathauscast. Der Podcast aus dem Brunsbütteler Rathaus.